Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln und Express.
Tag zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Und sind wir mal ganz ehrlich, so lieb wir die Nationalmannschaft haben, wir wünschen ihr weiter gute Besserung. Ist ein bisschen zäh, so eine Länderspielpause, oder, Dominik Drexler?
Eigentlich waren wir gerade ganz gut drin, deswegen hätten wir eigentlich auch gerne weitergespielt. Aber wir müssen uns ja so nehmen, wie es ist. Jetzt kommt Paderborn und ich bin froh, dass es wieder losgeht.
Und da sind wir auch.
Ja, und wir haben uns heute Verstärkung mitgebracht. Der großartige Mo Torres hat den Weg hierhin gefunden, trotz seiner ganzen Termine rund um sein neues Album. Vier Wände wird es heißen, ne?
Korrekt.
Und Freitag kommt die neue Single, wie heißt die?
Weißmaler.
Da freuen wir uns alle drauf.
Korrekt.
Sehr schön. Haben wir das schon mal parat? Und wir wollen natürlich mit dir, Mo, über den FC reden, der nicht mehr international spielt. Wir haben dein Lied noch alle in den Ohren. War der Klassiker in den Stadien. Wir haben viel gefeiert. Es war schön in London. Jetzt geht's halt nach Aue Sandhausen. Lässt sich das auch in einen Song verpacken oder ist ein bisschen schwierig?
Grundlegend hat uns, glaube ich, der Alltag wieder. Es war ein schöner, sehr schöner Ausflug, glaube ich. War aber, glaube ich, auch allen klar, dass es so nicht weitergeht, dass man nicht nochmal so eine Wahnsinnssaison, die auch tatsächlich mit viel Glück irgendwo auch so entstanden ist, dass man sowas nochmal wiederholt. Von daher, klar, zweite Liga tut schon weh, aber ja, mein Gott, nur ein Jahr, dann sind wir wieder da.
Also du warst ja auch in London und Belgrad, wie fühlt sich das jetzt an, wenn man irgendwie wieder Zweitliga gucken muss jetzt?
Manchmal ein bisschen zäh, aber man geht natürlich selbstbewusster irgendwie ran an die Spiele und gerade so gegen Aue oder so hatte ich schon so das, also ich hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel irgendwie nicht gewinnen sollten. Mhm. Gegen Pauli, ich war jetzt in Hamburg auch und da war es natürlich ein bisschen kritischer, da habe ich schon gedacht, 0-2, wie kommt das jetzt zustande? Also es war so 0 dem Spielverlauf entsprechend, aber ja, mein Gott, wir sehen mehr Tore, mehr Punkte für unseren Verein. Schon ganz schön, aber natürlich irgendwie schade, gerade wenn man irgendwie zu Hause dann, weiß nicht, dann kommt Sandhausen mit 40, 50 Mann oder so, dann fehlt so ein bisschen das Knistern halt, diese ganze Rivalität hast du halt auch nicht so wirklich, ne? Du hast kein richtiges Derby mehr, aber ja, muss man nehmen, wie es ist, gibt trotzdem schöne Spiele, ob man jetzt gegen Dresden, Magdeburg oder sonst was spielt, ich glaube, das wird schon emotionaler als jetzt so ein Spiel dann gegen Sandhausen oder Aue.
Aber die Fans, muss man sagen, sind weiter erstklassig, oder? Es ist schon gigantisch. Auswärts, zu Hause, völlig egal. Die Unterstützung großartig.
Schon immer gewesen. Also ich würde den FC, nein, würde ich nicht gerne, aber dafür würde ich schon mal gerne sehen, wenn der FC in Liga 4 spielt. So. Also was da dann noch alles am Start ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Vorteil, wenn es Vorteile gibt an der zweiten Liga, dass man jetzt halt nicht mehr diese Leute im Stadion hat, die sich dann irgendwie nur die Rosinen rauspicken und dann gegen Bayern und Dortmund irgendwo auf der Tribüne Sekt trinken in irgendwelchen Logen oder sonst was, sondern einfach, man hat die Leute, die mit Leidenschaft dabei sind und die kommen halt auch mal gegen Aue und gegen Sandhausen vorbei und nicht eben nur die Topspiele.
Du hast gesagt, du warst in St. Pauli dabei, da hat sich, glaube ich, zum ersten Mal so richtig ein Song spielt, also der so ein bisschen sich durchzusetzen scheint in der Fankurve. Der Guido hat ihn, glaube ich, schon mal vorbereitet.
Du hast ihn im Grunde ja gerade schon anmoderiert. Zweite Liga tut schon weh. Ja. Wir hören mal gerade rein. Ja, 3000 FC-Fans auf St. Pauli haben mal ordentlich Rabatz gemacht. Zweite Liga tut schon weh, aber wir folgen dir, wohin du gehst, FC. Ja, besser kann man es eigentlich nicht auf den Punkt bringen in so einem Song, oder?
Mega. Ich bin auch sehr begeistert von diesem Fangesang. Ich finde es immer wieder schön, wenn da Kreatives hervorgebracht wird. Die Jungs, die das schreiben, ich weiß nicht, wer das schreibt oder ja, komponiert, eher weniger, ne? Aber schreibt. Finde ich schon immer sehr kreativ und auch wie das mit so einem kleinen Augenzwinkern, so dieses typisch Kölsche, so ja, zweite Liga tut schon weh, aber egal, so wir sind immer da und jetzt nicht nur bei dem Fangesang, gibt auch noch ein paar andere irgendwie, wo ich sage, hey, mega cool, macht auch einfach Spaß mitzusingen, absolut.
Und ein total wichtiger Faktor für die Mannschaft, push nochmal hinten raus.
Mega.
Auf St. Pauli stand sie auch spitz auf Knopf bis zur letzten Minute Nachspielzeit, Özcan macht dann zum Glück das 5-3, also der FC profitiert da enorm von, denke ich.
Denke ich auch. Also, wenn du dann Pauli, ich weiß nicht, wie viele Tausend es waren, was hast du gesagt, 3000?
Mindestens, ja.
Ja, eher fünf,
in Bochum waren es fünf sogar.
Ja. Aber was ich auch cool finde, ist irgendwie, ich nenne ihn mal den Schneewittchen-Song wegen Rot wie Blut, weiß wie Schnee. Jede Saison hat so ihren Song, hat man so. Also wir hatten letztes Jahr dieses Europapokal, dann hatten wir mal Auf und Ab und du bist trotzdem hier. Ist das so was Kölsches, so ein Sessionshit, den die FC-Fans brauchen?
Ein Saisonhit wahrscheinlich eher so. Ja, also die Jungs da unten machen das natürlich auch super. Ne? Also die forcieren dann die Fangesänge, die irgendwie dann passend sind. Ich glaube, die gehen da tatsächlich auch ein bisschen nach Reaktion so. Was kommt in deren Augen besser an, was vielleicht nicht so gut. Probieren sich da auch super viel aus. Und so gibt es dann tatsächlich irgendwie immer 1, 2, 3 Fangesänge, die sich irgendwie über eine Saison lang ziehen. Minimum über eine Saison. Gibt natürlich dann auch Evergreens im Fangesangsbereich. Ich finde es mega halt, weißt du, dass du nicht irgendwie 5 Jahre hintereinander immer dasselbe singst, sondern dass einfach immer wieder was Neues dazukommt und so weiter. Ich höre ja auch nicht 5 Jahre lang ein und dasselbe Lied. So ähnlich sehe ich das tatsächlich auch so ein bisschen. Und finde ich einfach nur geil, irgendwie wie die Jungs sich kreativ ausleben und wie man sich so auch tatsächlich positiv abhebt gegenüber den anderen Vereinen, wo dann vielleicht nicht so viel nices Zeug bei rumkommt.
Ist aber keine Einbahnstraße. Wenn die Fans was bringen, dann muss auch die Mannschaft was leisten. Gucken wir nochmal gerade zurück. 4 Spiele, 10 Punkte, Tabellenplatz 1. Wie zufrieden bist du mit dem Start?
Sehr, sehr zufrieden. Ich fand es so ein bisschen schwierig, wie nach dem Union Berlin-Spiel da irgendwie dann direkt wieder gewettert wurde und der raus und der soll sich verpissen und weiß ich nicht. Ich denke, letzten Endes ist es irgendwie, ich weiß, wie viele Neuzugänge da dauernd in der Startelf stehen, aber ich schätze mal so 3, 4 sind es schon, glaube ich. Wenn du irgendwie Shishos siehst, wenn du den Schaubi Schaub siehst, ein paar andere Jungs noch, das ist schon eine Aufgabe irgendwie, die Jungs da erstmal so zusammenzubringen, vollkommen neues System, außer für die Kiel-Fraktion da mit Drexler und Shishos irgendwie ein vollkommen neues System zu implementieren, das ist nicht so einfach. Und wenn du dann aus 4 Spielen deine 10 Punkte holst, ist mir das erstmal scheißegal, wie das zustande kommt, aber wir haben die 10 Punkte und ich glaube tatsächlich, dass wir halt noch lange nicht am Limit sind mit der Truppe. Plus du hast auch ein paar Jungs, denen die zweite Liga, glaube ich, einfach gut tut. So Simon Terodde ist wahrscheinlich der beste Zweitligastürmer aller Zeiten gefühlt. Schade, dass er es in der Bundesliga noch nicht auf den Platz gebracht hat. Das passt einfach und es fügt sich, glaube ich, immer mehr irgendwie zusammen. Jungs, die letztes Jahr nicht ihre Leistung gebracht haben, kommen jetzt dieses Jahr irgendwie schön auf den Dampfer und mega. Also ich freue mich auf den Rest der Saison. Da gibt es wahrscheinlich auch noch einige Tiefs, aber müssen wir mitnehmen, gehört dazu.
Was man vielleicht sagen muss, ist dieses Spektakel, das der FC ja in den ersten Spielen bietet. Also der Anfang scheint ja doch mit offenem Visier in die Spiele aufzugehen. Das macht natürlich auch Spaß.
Für den neutralen Zuschauer, ja. Für mich war es jetzt in Pauli natürlich schon ein bisschen dem Herzklapperster irgendwie. Ja, weil klar ist so Offensivspektakel, aber wenn du dann, wie gegen Pauli, hast du irgendwie 2 richtig, richtig gute Chancen in den ersten 20 Minuten oder was, wenn du dann keinen machst, kann es halt auch schon mal sein, dass dir hinten mal eben einen fängst irgendwie. Und es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass wir jedes Spiel irgendwie 5 Nüsse machen. Also wenn man da irgendwie so ein bisschen, wenn sich das so ein bisschen verschiebt, dass du defensiv noch ein bisschen mehr Stabilität kriegst, aber trotzdem noch diesen Hurra-Fußball nach vorne spielen könntest, das wäre natürlich der absolute Best Case. Aber wie gesagt, mir kackegal, wenn wir jedes Spiel 5-3 gewinnen, soll es so sein. Das sind am Ende immer noch pro Spiel 3 Punkte und das ergibt in Summe die Meisterschaft der zweiten Liga.
Auf Pauli hat Krille die Wende eingeleitet, der ist auch ein guter Kumpel von dir. Der Junge scheint gerade zu explodieren, ne? Wie erlebst du ihn, vielleicht auch privat?
Besser gelaunt. gab ja auch diverse Medien, die so ein bisschen dann letztes Jahr vielleicht den Bogen überspannt haben bei ihm.
Fühlen wir uns gerade angesprochen. Nee.
Genau, ich kriege das ja dann auch privat mit, ne? Das ist dann schon was anderes. Also man spricht dann natürlich auch mit den Jungs irgendwie und ihn habe ich eben auch definitiv gemeint, unter anderem, als ich gesagt habe, das tut ihm jetzt irgendwie gut. Vielleicht auch das neue System, der neue Trainer. Ich merke, es geht viel mehr auch über seine Seite. Er wird mehr gesucht und kann seine Stärken ausspielen, bringt brandgefährliche Flanken irgendwie, blüht total auf. Freut mich mega auch, wie er, ich glaube, das 2. Tor gegen Pauli, wie er das eingeleitet hat mit dem Ball in den 16er. Wow. Weiß ja, glaube ich, selber nicht so ganz, wie das funktioniert hat. Aber genau, wie gesagt, so ob es jetzt ein Terodde ist, ob es ein Krille ist, 1, 2 andere noch, die blühen jetzt einfach auf. Und Krille ist dementsprechend privat natürlich auch besser gelaunt. Weil die Noten auch besser sind.
Wenn man besser spielt, kriegt man auch bessere Noten. Ne? Also ja. Das ist doch alles gut.
Ja, ja. Ja. Ja, wer besser beim nächsten spielt, Mal noch ein Sternchen Noten. Oben drüber.
Ja, gerne.
Dann knipst du nur noch.
Ja. Nein, aber es ist ja kommt ja immer von zwei Seiten. Also vielleicht muss man klar als Reporter auch sehen, wenn der Junge dann abgestraft wird, dann nicht im nächsten Spiel besser gelaunt ist. Auf der anderen Seite kannst du ja auch nur eine Note nach dem geben, wie er gespielt hat halt irgendwie. Und er war sicher einer, der auch letztes Jahr Probleme hatte. War ja auch nicht immer ganz fit.
Aber wer hatte das nicht in der Mannschaft?
Das also meine ich, genau. Also es
war ja jetzt nicht nur Clemens.
War jetzt nicht nur er, nur bei ihm.
Kannst ja von 1 bis 20 alle durchgehen.
Dass der Grille sich den Start hier, seit er zurückkam, anders vorgestellt hat, das weiß er selbst, weiß ich auch. Und ich glaube, dass ihm, ich habe mal mit Frank Ehrlich vor der Saison gesprochen, wo er sagte, ich hoffe, dass der Junge in der zweiten Liga mal wieder Boden unter den Füßen bekommt, weil wenn du ja irgendwo auch dann die ganze Zeit an dir selbst zweifelst, dann kann das auch nicht auf dem Platz dann funktionieren. Und jetzt klappen mal die ersten Sachen und dann klappen die einfachen Dinge und plötzlich klappen dann aber auch die Überdinge und dann...
Jetzt macht er sogar Kopfballtore.
Ja,
ist ja eigentlich nicht so seine Kernstärke. Würdest du denn sagen, Mo, dass Christian Clemens schon ein Kopfmensch ist, der sich viel Gedanken macht, oder ist er inzwischen mit all seiner Erfahrung einer, der sowas ganz gut wegstecken kann, die Kritik, die da auf ihn so einprasselt?
Also ich glaube, das ist ein Riesenthema. So, da reicht, glaube ich, diese Sendung nicht aus. Weil ich glaube, dass es nicht nur ihm so geht. Es sicherlich diverse andere. Allein wenn du bei uns im Verein mal guckst, ich glaube, ist so ein Cordoba auch ein Riesenkopfmensch.
Ja.
Wenn er irgendwie in den ersten zwei Spielen seine zwei Tore macht, dann... ich denke an letzte Saison, denke an den Ball gegen Augsburg, den er Osako da grottenschlecht quergelegt hat. Das sind so Momente, das sind halt auch nur Menschen, so, ne? Und wenn du, das ist halt nicht wie, weiß ich nicht, ihr habt einen normalen Job, keine Ahnung, und wenn ihr da mal einen Fehler macht, dann juckt's keinen. Dann juckt's vielleicht euren Chef, dann kriegt ihr vom Chef einen drüber, aber dann denkt ihr so, oh ja, okay, alles
kann
klar.
Kann auch wehtun.
Ja. Also, ja, klar,
auch, aber das ist,
klar, aber es ist ein ganz anderer Druck halt so, ne? Da ist nicht nur eine ganze Stadt, da ist ganz Deutschland, ne? Ob es jetzt Kicker ist, ob es Sport, was weiß ich, das ist eine riesen Medienlandschaft. Und wenn du da dauernd auf. So, und die gehen dann am nächsten Morgen zum Bäcker und der Bäcker sagt, Heide Witzka, was hast du gestern wieder für eine Grotte gespielt? So. Das kriegt halt jeder mit und das ist eine ganz andere Situation. Der Druck ist sehr immens und ich glaube, dass da einfach super viele nicht mit klarkommen. Ne? Und wie gesagt, das führt dann zu anderen Dingen wiederum irgendwie. Und dafür ist die Sendung, wie gesagt, zu klein, als dass man hier nochmal weitreichendere psychologische Faktoren im deutschen Fußball besprechen könnte.
Aber vielleicht nochmal als kleine Verlängerung für einen, der in seiner Heimatstadt spielt, dann nochmal eine schwierigere Kiste?
Ja, gute Frage. Klar, also jetzt werden wir mal dann auch beim Gegenbeispiel Cordoba bleiben, der die Sprache nicht so wirklich beherrscht. Der hier auch nicht so, sag ich mal, weiß ich nicht, der ist jetzt ein Jahr hier oder was. Das ist noch was anderes, ob du jetzt zu Hause bist.
Der versteht vom Bäcker nicht, wenn der schimpft. Ne?
Genau, und er sagt, ja, danke. Also klar, es ist, glaube ich, nochmal ein bisschen schwerer, wenn es auch du bist hier aufgewachsen, du bist hier geboren, dein ganzes Umfeld ist hier. Aber auch das ist, glaube ich, dann im Gegenzug vielleicht dann auch das, was einen mental dann irgendwie auch wieder aufbaut, ne? Wenn du deine Freunde, deine Familie hier hast und du hast mal eine schlechte Phase, wie bei uns auch. So, wir haben dann unsere Freunde, unsere Familie.
Das ist dann ein Umfeld, was sich aufhängt hat.
Genau, gehen zur Mutter was essen und alles ist wieder gut.
Ja. Christian Clemens ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Du hast jetzt ein paar Mal Cordoba angesprochen. Wie siehst du ihn? Hast du ihn schon abgeschrieben wie viele andere Fans oder gibst du ihm da immer noch Chancen, dass er irgendwann noch hier den Durchbruch schafft?
Also was heißt, abschreiben sollte man, glaube ich, sowieso niemanden, gerade nach einem Jahr irgendwie. Ich glaube, es ist einfach super viel schiefgelaufen, super viel gegen ihn gelaufen. Auch da wieder, glaube ich, ein riesen Mentalitätsproblem letzten Endes. Also nicht, dass er keinen Bock hat, sondern einfach so, dann gehen die ersten Aktionen daneben, die ersten Spiele laufen nicht und dann zieht sich das immer weiter. Ich hatte gehofft, nach dem Tor in London, da löst sich was. Leider nicht, aber... Wie gesagt, also ich glaube, auch über Cordoba braucht man gar nicht so viel reden. Klar hängt da so ein riesen Preisschild dran irgendwie, da kann er aber nichts für.
Ja.
Terodde knipst gerade, deswegen mache ich mir gerade relativ wenig Sorgen. Ich hoffe einfach, dass falls Terodde dann mal ein Tief hat, verletzt ist oder sonst was, dass er dann einfach in die Bresche springen kann und allen mal zeigen kann, dass er am Ball was kann. Weil auch so, was ich höre, also das ist im Training, ist vielleicht ähnlich wie der Osako-Fall. Absolute Trainingsweltmeister und bringst dann aber irgendwie nicht auf den Rasen letzten Endes im Stadion.
Also, ja, weil er mir gestern auch auffiel, weil er super trainiert hat gestern, muss halt auch einfach sagen, zur Zeit an der Situation, da kann jetzt keiner was für. Der hat in den ersten zwei Spielen hat er kein Tor gemacht, okay. Aber wenn der Terodde halt so knipst und du hast ein System, wo nur einer vorne spielt, dann muss halt der andere hinten dran stehen und auf seinen Moment warten. So wie er es macht, nämlich sich im Training anbieten, da auch seine Tore machen, ist das in Ordnung. Nur halt, wir hatten das jetzt ja gerade mit Markus Anfang nochmal gesprochen, der Test war natürlich nicht so dolle, weil er da offenbar falsch angelaufen ist und der Anfangspunkt der Fehlerkette war, was Anfang nicht gefallen hat. Das ist ein bisschen schade, aber letzten Endes für die Situation, dass er jetzt warten muss, kann er wenig. Terodde kann auch nichts dafür, dass er trifft. Ganz im Gegenteil, ist ja gut so. Und der Trainer kann halt nur einen aufstellen da gerade.
Wir haben ja auch schon ein paar Mal im FC-Podcast über ihn gesprochen und klargestellt, im Training bringt er ja wirklich gute Leistung. Ja. Also der haut sich rein, der trifft auch. Und er hat jetzt im Testspiel auch ein Tor gemacht, was zugegebenermaßen, du hast es angesprochen, nicht rund lief. Erste Halbzeit war doch ziemlich mau die Leistung. Hören wir mal gerade rein, was Markus Anfang sagt über die Leistung seiner Mannschaft. In einem Test, in dem sich ja die sogenannte zweite Reihe anbieten sollte, wobei für ihn gibt es ja keine zweite Reihe.
Wenn einer das nicht umsetzen kann, weil er es nicht versteht, dann kann es halt schwierig werden, ne, für die anderen. Und das ist halt so in dem Spiel gewesen, dass wir halt die Abläufe nicht so hatten, wie wir sie gebraucht hätten. Und dann haben wir auch insgesamt keine gute erste Halbzeit gespielt. Zweite Halbzeit war dann besser. Aber ich habe auch gesagt, dass das auch manchmal geschuldet ist der Situation. Wenn du in der Formation zusammenspielst, mit der du die ganze Zeit nicht so zusammengespielt hast und wenn du dann auch keine oder nicht so viel Spielzeit hast, so viel Spielpraxis hast, deswegen machen wir ja die Spiele, dann kann es mal dauern, dass du da wieder reinkommst in diesen Rhythmus. In der zweiten Halbzeit war es dann schon wesentlich besser.
Ja, Markus Anfang stellt sich da vor die Mannschaft, die im Test gegen Wiesbaden gespielt hat, erklärt das vor allem mit fehlender Spielpraxis. Argument, dass das nachvollziehbar ist. Ne? Gerade bei seinem System, was ja auch für die, die oft spielen, immer noch schwer umzusetzen ist. Also zumindest von der ersten bis zur 90. Minute.
Ja, klar. Nur hat er sich auch, und das hatten wir auch in den Zwischentönen rausgehört, von dem einen oder anderen eine andere Leistung da in der ersten Halbzeit erhofft. In der Tat, wenn du halt nicht so oft spielst dann und nicht in der Formation so zusammenspielst, kann sich bei dem komplexen System da schon so die ein oder andere Schwierigkeit einstellen, wobei das noch nicht erklärt, warum du derart unterlegender warst. Ne?
Ja. Hat natürlich immer auch ein bisschen was mit Einstellungen zu tun. Ich will jetzt keinem unterstellen, dass da einer bewusst 10% weniger gegeben hat, aber wenn du natürlich so richtig Feuer hast, in so ein Testspiel reingehst und dich zeigen willst, sieht die erste Halbzeit vielleicht auch anders aus.
Also weiß man nicht. Also keine Ahnung. Erstens ist es immer noch ein Testspiel irgendwie. Ja. Zweitens sind das Jungs, die in deren Konstellation wahrscheinlich selten zusammenspielen, geschweige denn irgendwie in Pflichtspielen. Ich glaube, das hat immer noch so einen gewissen anderen Charakter. Klar will sich da jeder irgendwie zeigen, aber jeder will sich für sich vielleicht auch zeigen und eben nicht mannschaftlich geschlossen, sondern da gehört auch ein gesunder Egoismus dazu, meiner Meinung nach. Und sollte man, glaube ich, nicht so hochhängen. Also weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben in der Breite einfach jetzt einen Kader, wo du sagst, also fällt mir so auf, was wir da irgendwie einwechseln können, ist schon schön für die zweite Liga. Also ich glaube, da dürfen wir uns nicht beschweren. Und was dann aus der zweiten Reihe, auch wenn es vielleicht keine zweite Reihe gibt, sagen wir mal, was da aus der Breite, aus der Tiefe des Kaders kommt, ich glaube, da würde sich jeder andere der 17 Vereine die Finger nachlecken.
Können wir ja zum Beispiel den Namen Simon Zoller nehmen. Im Moment sitzt er nur auf der Tribüne. Bei jeder anderen Mannschaft wird er mindestens im Kader sein, wahrscheinlich sogar in der Startelf.
Aber der war auch einer, der einen schönen Anpfiff bekommen hat in der ersten Halbzeit irgendwie vom Trainer. Das ist auch einer, der halt viel vom Kopf her kommt, ne, der Zolli. Und wenn, ich glaube, der macht sich zurzeit auch zu viele Gedanken und kommt halt nicht so richtig aus seinem Loch raus.
Weiß ich nicht. Kann sein. Keine Ahnung. Ich kann nicht in die Köpfe reingucken. Ja, weiß ich nicht.
Ja. Aber Stichwort Breite passt jetzt zum nächsten Themenblock, denn es geht knackig weiter. 4 Spiele in 12 Tagen. Englische Wochen stehen an für den FC. Und das bedeutet natürlich die große Chance, sich da oben mal so richtig festzusetzen, ordentlich satt zu punkten. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch den Stress, immer gejagt zu sein, musst liefern, der Druck ist da. Hören wir erstmal rein, was Markus Anfang zur anstehenden englischen Woche sagt.
Ja, das wird schon dann auch eine Herausforderung, aber da ist ja auch gerade das, dass wir gesagt haben, wir haben keine Spieler aus der zweiten Reihe und der Kader ist groß genug aufgestellt, somit hat jeder die Möglichkeit, auch seine Spielanteile zu bekommen. Und ob wir dann viel wechseln, weiß ich nicht, kann ich noch nicht sagen. Kommt immer darauf an, wie der Gegner ist, was passt am besten. Da muss man halt dann von Spiel zu Spiel entscheiden.
Ja, also auch er spricht da ganz klar nochmal die Breite an im Kader. Ganz wichtig könnte die jetzt werden.
Wobei ich bei ihm immer das Gefühl habe, dass er doch gut, diese Sobiesche Einwechslung war so ein bisschen auch das Signal an den Kader. Hört mal, es wird Spiele geben, wo ich halt Sobiesch statt Meret brauche, oder es wird vielleicht das Spiel geben, wo ich Schmitz statt Risse brauche, oder das Spiel geben, wo ich Höger statt Hector brauche. Das war schon ein wichtiges Signal, aber im Großen und Ganzen würde er, glaube ich, schon an seiner Erfolgsmannschaft erstmal festhalten.
Ist ja eigentlich kein Trainer, der gerne viel durchrotiert, zumindest das ist der Eindruck aus den ersten Spielen.
Aber genau das ist auch wieder so ein Ding, ne? Wir reden eben über das Testspiel irgendwie und die Jungs aus der zweiten Reihe irgendwo und dann spielt gegen Pauli, stehen auf einmal Sobich in der Startelf. So, und das, also für mich ist Sobich einer der besten Männer auf dem Platz, also der hat da hinten, also richtig gut, mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist das Ding, ne? Dann hast du ein Pflichtspiel und auf einmal sieht die Welt ganz anders aus mit Spielern aus der zweiten Reihe. Gut, auf der Rechtsverteidigerposition hast du dir zwei neue geholt, bei denen es dann irgendwie Verletzungspech technisch noch nicht so gelaufen ist. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube einfach, das wird sich alles noch herauskristallisieren. Klar hat er seine Erfolgself. Ich glaube, gerade so Spieler, die sein System halt schon verstanden haben, wie so ein Schischos, wie so ein Drexler, denen das System bekannt ist, die sind, glaube ich, so Eckpfeiler zusammen mit Schaub, der mir unfassbar viel Spaß macht. Ja. Die eine Aktion gegen Pauli, 5 Minuten vor Ende, wo er irgendwie ich bin bepisst vor Lachen. Abnormal. So, und dann hast du einen treffsicheren Terodde vorne drin, einen Krille, der irgendwie super aufblüht. Muss mal gucken, was passiert, wenn die beiden Rechtsverteidiger wieder fit sind und Risse, weiß ich nicht, erste Wahl auf RV wird er nicht sein. Gucken, da gibt's aber...
Also er war heute zurück im Training und die beiden anderen waren auch dabei und hat gleich in der ersten Mannschaft gespielt.
Also
Als Rechtsverteidiger.
Wow, okay. Wobei spannend. Das morgen dann auch schon wieder anders aussehen kann. Also er wechselt ja während der Trainingswoche schon die Mannschaften auch
weiß
durch.
Weiß man nicht,
also,
aber du hast halt
da
Druck drauf.
Mich jetzt nicht
du hast halt
drauf
mega
festlegen.
Druck drauf, ne?
Genau.
So, dadurch, dass du die Qual der Wahl hast irgendwo, ne? So ein Schaub kann auf der 10 spielen, kann auf rechts außen spielen, Risse kann Rechtsverteidiger spielen, kann rechts außen spielen. Hector, ob es auf der 6 oder auch als Linksverteidiger, du hast einfach Jungs, die einfach variabel einsetzbar sind und die auf allen Bereichen irgendwie dann Druck machen können. Ich glaube, das brauchst du gerade in der zweiten Liga, wenn du so einen starken Kader hast, da wirst du halt manchmal nicht so brutalst gefordert, wenn es dann gegen irgendeine Gurkentruppe geht und du die, weiß ich nicht, mit 4-0 wegschießt, hoffentlich passiert das, dann musst du dich halt selber pushen, ne? Und ich glaube, so funktioniert es letzten Endes. Ich glaube, wenn man in die erste Liga guckt, das wird jetzt nicht den FC Bayern als Äquivalent vom FC bezeichnen, aber so von der Kaderbreite, von der Dominanz in der Liga oder so, wie es hoffentlich dann bei uns vielleicht wird, musst du es schon so machen, dass du halt innerhalb des Kaders dann einfach den übelsten Kampf um die Plätze hast. Ich glaube, dann funktioniert es.
Hatten wir, glaube ich, schon in einer der früheren Folgen, ne? Der FC Bayern der zweiten Liga, Armin Fee, würde sich bedanken, wenn wir das jetzt hier nochmal loswerden.
Wobei ich in der Tat auf Pauli fühlt sich mich bei dem so, wie der Drechsler in die Räume geht, daran erinnert, wie Thomas Müller spielt irgendwie. Das ist so einer, der halt irgendwie so ein Instinkttyp, der halt genau die Räume sieht, da reinstößt und für die anderen aufreißt. Und,
also immer ein Stück weit unberechenbar, ne? Du weißt nie genau, was macht er. Und ein super Assistgeber, das hat er ja jetzt schon diese Saison gezeigt. Was noch fehlt, ist der erste Ligatreffer. Im Pokal hat er schon seine Bude gemacht. Aber eine totale Bereicherung, finde ich.
Mega.
Macht Spaß, ihm zuzugucken.
Nicht nur er, also er sieht die Räume, in die er reinstößt, ohne Ball. Und Schaub sieht, dass da jemand reinstößt und spielt den Ball dahin, zum Beispiel. Ne? Also du merkst, dass du auf jeden Fall kreative Spieler hast, die bringen Auge mit. Torgefährliche Spieler, Drexler ist für mich auch, wird noch torgefährlicher werden, gehe ich fest von aus. Schaub auch, Terodde, also es hängt nicht alles wie in der Euroleague-Saison an einem Mann irgendwie mit dem Modest vorne drin, sondern du hast einfach mehr Leute, die jetzt knipsen können. Ne? Ich meine, guck dir die Scorer-Tabelle der zweiten Liga an, Simon Terodde vor Christian Clemens, also und Luis Schaub bringt 3 Vorlagen gegen Pauli oder wie viele es waren, also es ist super, also viele gefährliche Jungs, die auch den letzten, vorletzten Pass spielen können und Jungs, die dann den Abschluss auch mal ins Tor suchen, ist super, mega.
Wie hat der Domme denn die Länderspielpause überstanden? Ich glaube, du hast mit ihm gesprochen.
Wir haben ihn ja schon eingangs des Podcasts kurz gehört. Also der ist wieder richtig heiß und froh, dass es losgeht. Ich hatte aber die Gelegenheit, am Geistpokal ein bisschen länger mit ihm zu sprechen über den starken Saisonstart. Und hören wir mal rein. Für dich persönlich so das erste Fazit nach dem Saisonstart. Wie zufrieden bist du hier im Verein, in der Stadt? Wie wohl fühlst du dich?
Ja, sehr. ist ja wie gesagt meine Heimat. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Dass wir so gut gestartet sind, macht natürlich auch vieles einfacher. An sich ist alles gut. Wir müssen einfach hungrig weiterbleiben. Ich persönlich, ich habe jetzt viel gespielt und ich will natürlich weiter in der Mannschaft bleiben. Aber auch als Mannschaft müssen wir einfach gucken, dass wir kompakt stehen und alle Leistungen bringen. Und wenn wir dann mal durchwechseln in den englischen Wochen, dass auch direkt die Leute dann da sind und dann können wir weiterhin positiv dadurch die Saison gehen.
Was noch fehlt, ist der erste Ligatreffer?
Natürlich, klar, auf den wartet man natürlich als Spieler immer, aber ich habe jetzt für Simon einen guten aufgelegt in Pauli und ich glaube, am Ende der Saison zählt für keinen von uns, wie viel Tore er geschossen hat, sondern da geht es einfach darum, dass wir hoffentlich aufgestiegen sind und wie viel Tore dann jeder geschossen hat, das ist dann fast nebensächlich.
Es geht jetzt knackig weiter, 4 Spiele in 12 Tagen, glaube ich. Ihr werdet viermal der Gejagte sein. Das bedeutet natürlich Druck und auch irgendwie ein bisschen Stress. Aber auf der anderen Seite, wenn man es positiv sieht, ihr könnt richtig, richtig fett punkten und euch da oben festsetzen.
Ja, ich denke, es gibt nichts Besseres als Spiele. Training ist, das haben wir jetzt in der Vorbereitung hinter uns gehabt. Und ich finde es super. Ich finde es gut, dass wir viele Spiele haben. Wir haben einen guten Kader, wir können viel wechseln. Und die anderen haben genau dasselbe Programm. Deswegen, jeder wird da Körner lassen. Dann wird es am Ende darauf ankommen, wer dominant spielt, wer sich viele Torchancen rausspielt und einen guten Flow ist. Und ich glaube, wir starten im Heimspiel, dann sollten wir direkt gucken, dass wir da 3 Punkte holen.
Du hast Paderborn jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Was erwartest du für ein Spiel?
Ja, die werden natürlich hochmotiviert sein. Letzte Saison überragend in der 3. Liga gespielt, auch ganz ordentlich reingekommen, hatten letzte Woche, ich glaube, ein 2-2 gegen Bochum waren sie sehr gut, habe ich auch gesehen, das Spiel. Und da wird ein harter Brocken auf uns zukommen. Das ist in der 2. Liga immer so. Jeder Gegner kann kompakt stehen, hat gute Spieler in ihren Reihen und da gilt es dann wieder, komplett 100% hochzufahren und den Gegner genauso ernst nehmen, wie es jetzt St. Pauli oder Aue war. Und dann gucken, dass wir unser Spiel durchdrücken, das ist wichtig.
Aber ihr habt ja jetzt schon einmal spüren können, wie es ist, ein Heimspiel zu gewinnen vor der Kulisse. Da will man mehr, oder?
Ja, an sich sind wir jedes Spiel unseren Fans schuldig, die Spiele zu gewinnen und auch gut zu spielen. Wir haben es jetzt in Pauli gesehen, da waren 3.000 dabei, in Bochum waren 5.000 dabei. Das sind dann immer so Vorschusslorbeeren, die wir von den Fans kriegen und dann sind wir in der Bringschuld, halt ein gutes Spiel zu liefern und das wollen wir gegen Paderborn machen und uns dann hoffentlich auch wie gegen Aue belohnen und da ist ja auch, glaube ich, erst in der 70. Minute 2-1 gefallen und wir müssen geduldig bleiben, auch in dem Spiel und ich hoffe, dass die Fans und dann uns wieder genauso unterstützen wie im letzten Heimspiel.
Das werden sie, bin ich mir ganz sicher.
Ja, klar. Und ist halt auch eine Riesenchance jetzt, diese 4 Spiele. Wobei ich, also diese Paderborner, die sind nicht ohne, ne? Also die laufen wie die Hasen. Das ist eine der laufstärksten Truppen, die du haben kannst. Die haben im Pokal Ingolstadt geschlagen. Da wartet schon wieder eine Mannschaft, die halt sehr organisiert sein wird und wo du halt schon deine Leistung auf den Platz bringen musst.
Ja, ich glaube, angenehme Gegner gibt es in der 2. Liga sowieso nicht. Da geht es dann um die Grundprinzipien des Fußballs, irgendwie laufen, kämpfen, kratzen, beißen. Und ich glaube, die Aufgabe vom FC wird die ganze Saison einfach sein, oftmals Beton zu durchbrechen, offensiv da die Möglichkeiten, die Lücken zu finden, sowas zu durchbrechen, weil es, glaube ich, relativ wenige Gegner geben wird, die versuchen mitzuspielen, sondern wird halt erstmal versucht, hinten kompakt zu stehen. Der FC muss dann offensiv seine Lösungen finden, ohne die defensive Stabilität zu vernachlässigen. Ne? Also hat man ja gegen Pauli gesehen, rennst du da irgendwie vorne rein und kriegst erstmal 2 Dinger hinten rein. So, ja.
Paderborn hat im Grunde nichts zu verlieren und die haben jetzt immer noch diesen Rückenwind vom Aufstieg. Man sagt ja immer, ne? Aufsteiger am Anfang gerade der Saison sind nochmal besonders gefährlich. Wenn du sie am Ende hast, dann sieht die Sache vielleicht nochmal ein bisschen anders aus, je nachdem wie die Saison verläuft. Also ich rechne da auch eher mit einem relativ engen Spiel bis zum Schluss.
Mit Michel, der war letztes Jahr der überragende Angreifer der 3. Liga und die haben ganz gute Jungs da in ihren Reihen und da musst du schon hellwach sein, gerade weil du halt ja immer noch so eine gewisse Konteranfälligkeit hast, die du irgendwann mal wirst abstellen müssen. Aber ich denke, der FC bringt so viel Offensivqualität da auf den Platz, dass durchaus die Chancen da sein werden und man dieses Spiel auch gewinnen kann.
Favoritenrolle annehmen und dann durch, ne?
Bleibt ja nichts anderes übrig.
Danach kommt dann der Klassiker in der 2. Liga gegen den SV Sandhausen. Dann geht's weiter mit dem Heimspiel gegen Ingolstadt, auswärts in Bielefeld. Ingolstadt hatten ja viele auf dem Zettel in den oberen Regionen, hatten jetzt einen ganz schwierigen Saisonstart, aber zu dem Zeitpunkt kann das schon wieder anders aussehen.
Wie gesagt, Pokal auch rausgeflogen. Die sind natürlich jetzt in der Bringschuld, da ist Druck auf dem Kessel. So angeschlagene Gegner sind natürlich auch immer gefährlicher. Schöne Plattitüde hier zum Schluss, aber ist halt so. Ne? Also da musst du auch aufpassen.
Und wir haben ja einen ausgeruhten Kapitän an Bord. Jonas Hector hat sich ein bisschen geschont, war ja nicht im Einsatz bei der Nationalmannschaft. Hat dich das überrascht, dass er gesagt hat, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause? Wie siehst du es?
Ja, er hat ja schon, weiß nicht, ja, anderthalb Jahre jetzt durchgekickt. Irgendwie. Mhm. Klar, du hattest am Anfang ja noch die Euroleague dabei, dann noch eine Verletzung von ihm irgendwie dazwischen. Klar, ich meine, wir sind jetzt nicht Manchester United oder sonst wer, die irgendwie 60, 70 Pflichtspiele in der Saison absolvieren, aber ich finde es okay. Also ich für mich, als ich bin primär FC-Fan und nicht Deutschland-Fan, also von daher ist es für mich okay, schön, dass er mit an Bord ist und ja, irgendwie auch in den Trainingswochen dann so mit an Bord ist, dass er die Vorbereitung für das nächste Spiel komplett mit angehen kann. Ist mir persönlich wichtiger als ihn bei Deutschland gegen Peru auflaufen zu sehen.
Weil ich ja nicht glaube, dass der auf dem Fernseher so arg ins Zittern gekommen ist, wenn ich sehe, was Nico Schulz da links so veranstaltet hat, auch wenn er
gegen Frankreich Rüdiger als Innenverteidiger links war jetzt auch nicht die Idealbesetzung, würde ich mal so sagen.
Also ich glaube, dass der auf sich auch seine Länderspiele weitermachen wird und da kann Lothar Matthäus erzählen, was er will. Ich glaube, der Yogi bleibt da dem Jonas treu.
Löw weiß, was er an Hector hat und Markus Anfang sowieso. Und er geht davon aus, dass der Akku jetzt wieder voll ist beim Kapitän.
Er hat ja seinen Regenerationsplan bekommen. Er hat seine Übungen mitbekommen. Und er hat auch, ich glaube, die Zeit jetzt mal ein bisschen für sich genossen. Weil das ist schon ein Unterschied, wenn du 2 Wochen Urlaub hast oder 4 Wochen Urlaub hast und dann schon 5 Pflichtspiele in den Beinen hast oder 2 oder 3 Pflichtspiele in den Beinen hast. Das ist schon ein Riesenunterschied.
Ja, dann freuen wir uns auf knackige Wochen, 4 Spiele in 12 Tagen. Sag's nochmal, Paderborn, Sandhausen, Ingolstadt, Bielefeld. Alles live bei Radio Köln oder natürlich 90 Minuten durch mit meiner Stimme. 90 Minuten im FC-Radio. Beim Express hat er auch gut aufgehoben, wie immer.
Ja, ich hoffe, deine Stimme ist geölt. Mein Computer ist auch aufgeladen und wird natürlich live tickern werden wir. Wir werden im Print berichten, wie immer. Und der Mo, der hat auch einiges vor, ne? Deine Tour.
Geht einiges los jetzt. Album kommt am 2.11. Freue ich mich drauf. 1,5 Jahre dran gearbeitet. 4 Wender ist das gute Stück. Jetzt am Freitag kommt die erste Single mit Video raus. Weißmaler. Auch sehr, sehr spannend. Auf den Trailer schon unfassbar tolle Resonanzen irgendwie gekriegt. Bin ich sehr, sehr nervös, sehr aufgeregt. Kneipentour geht jetzt am 27. September los. Freue ich mich auch mega drauf.
Du hast ja schon viele Tickets verkauft, ne?
Ja, wir haben 9 Termine, 6 sind ausverkauft. Gibt jetzt noch Karten für Wirtshaus am Bock am 12.10. in Bergisch Gladbach. Dann fahren wir in die Eifel, unsere Premiere in der Eifel. Am 6.10. in der Bowlfabrik, finde ich auch ganz witzig. Kneipentour auf einer Bowlingbahn. hoffentlich hören wir nebenan nicht die Jungs irgendwie ihre Kugeln aufs Parkett hauen. Und dann gibt es noch ein paar Kärtchen für. Also ist überall relativ wenig noch. Aber genau, es gibt noch die Möglichkeit und am 4.10. in Jülich im Kulturbahnhof. Freue ich mich ganz besonders drauf. Klassenfahrt mit den Jungs. 3 Wochen lang, 9 Termine. Wird absolut herrlich. Jahresabschlusskonzert kommt dann auch noch. Geht immer weiter. Gucken, was das Album so bringt. Ich bin sehr gespannt.
Aber der FC wird nicht zu kurz kommen bei dir, ne?
Ja, also im Zweifel habe ich immer noch meinen, hole ich mir dann schön meine Daily Flat auf dem Handy und mach mir dann Hotspot aufs iPad und zwack mir dann alles rein. Also leider zeitlich ist es gerade richtig schwer. Ich war mega happy, dass ich es irgendwie nach Pauli geschafft habe. Aber ja, überall wo es geht und ich glaube das Aue-Spiel habe ich im Studio, während ich in der Gesangskabine war, hatte ich nebenbei auf lautlos das Spiel laufen. Dann habe ich auch kurz mal unterbrechen müssen, als das 2-1 gefallen ist. Aber also man versucht immer irgendwie dabei zu sein. Ja, ich hoffe, dass es stadiontechnisch auch reicht.
Also hört es euch an, das neue Album von Mo Torres, 4 Wände, und hört gerne wieder rein. Nächste Woche FC-Podcast mit Alex.
Und mit Guido.
Bis dann, macht's gut.
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.